Zumach, ich wollte Sie was anderes fragen. Ja. Es ist für mich sehr wichtig und dafür bedanke ich mich auch, dass Sie viele innenpolitische Fragestellungen mitbehandeln, um das Land und seine Rolle in der Welt zu verstehen. Nur ist ja so, dass eine solche große Nation wie China, nachdem es keine Systemkonfrontation und Divergenz mehr in der Welt gibt, nachdem es seit über 20 Jahren keine Systemkonfrontation auf der Welt mehr gibt und China sich bemüht, dem allgemeinen Diktat des Wirtschaftswachstums folgend auch zu prosperieren, sind ja die Fragen der Ressourcen sehr zentral, sind die Fragen der Ernährung, der Ökologie, des Klimas und so weiter sehr zentral. Nun hat, wie Sie auch dargestellt haben, die internationale Ebene sich eigentlich strukturell noch gar nicht verändert oder eingestellt auf die neue Weltlage, die eben keine Pakte mehr kennt. Was wäre denn Ihre Idee? Sie haben ja gesagt, Sie möchten weiterhin für Abrüstung und Friedenspolitik werben. Was wäre denn Ihre Idee oder Ihr Wunsch? Was sollen Parteien, Regierungen, Deutschland, was soll man international auf die Agenda der Weltpolitik setzen? Und wie könnte man die deutsche Politik, die ja nahezu gar keine Außenpolitik wirklich geriert, oder ja, erkennbar, wie sollte man diese große Thematik Ihrer Meinung nach anpacken, ohne auf subtile Ängste, neue Feindbilder, gelber Mann im Osten oder so zurückzugreifen, sondern anzunehmen, dass es neue Fragestellungen gibt, die neue politische Lösungen brauchen?
Es gab mal vor jetzt 50 Jahren einen Politiker hier aus dem Ländle, der war sogar zeitweise Bundeskanzler, nicht gewählt zunächst, aber er hat den damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard abgelöst, die Älteren werden sich erinnern, das war 1967, der hieß Kurt-Georg Kiesinger und der hat damals in einer seiner ersten Bundestagsreden am Pult in Bonn gesagt, ich sage nur China, 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 ich hoffe, Sie sich erinnern. Was meinte er damit? Sie wissen es vielleicht noch. Meinte er das damals schon, um auf eine Bedrohung hinzuweisen? Oder meinte er in richtiger Voraussicht, dass das ein zunehmend wichtiges Land wird, um das man sich auch kümmern muss? Ich vermute mal, er meinte Zweiteres. Er meinte nicht die Bedrohung. Und ich will diese Frage auch in dem zweiten Sinne beantworten. Ich denke, das Beste, was wir dazu beitragen können, ist, China zu helfen, vor allem diese ökologischen Probleme rechtzeitig in den Griff zu kriegen. Das muss unser Interesse sein. Das ist unser Interesse. Ich korrigiere mich. Das ganze Denken in Konkurrenzen mit China ist uraltes Denken. Führt zu nichts, ist Zeitverschwendung, kostbare Zeitverschwendung, in der die tatsächlichen Probleme immer nur noch dringlicher werden. Was heißt das ganz konkret? Das heißt zum Beispiel, dass wir bei den so wichtigen Klimaverhandlungen bereit sind, als Bundesrepublik, als Europa, als USA, also als der Teil der Welt, der transatlantischen, die nun mal in den letzten 200 Jahren geaßt haben, bei der Nutzung der fossilen Energieressourcen und den Art von Lebensstandard, den wir nun heute haben, auch gerade dank dieser Ressourcen genießen, dass wir uns bei internationalen Verhandlungen, wo China, Indien, andere große Schwellenländer, sogenannte, mit am Tisch setzen, bereit erklären müssen zu einer ganz konkret, einer Obergrenze auch für unseren Verbrauch. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann wird es die notwendigen Vereinbarungen, internationalen Vereinbarungen zur Bewältigung dieser wirklich globalen Herausforderung, Klimawandel, nicht geben. Und Vereinbarungen, bei denen China, Indien, Brasilien nicht mit dabei sind, sind das Papier nicht wert. Kann man wegschmeißen, kann man die Konferenzen sich sparen. Vereinbarungen, bei denen China und Indien, Brasilien mit dabei sind, wo aber nur völlig lächerliche Grenzwerte für die Kohlendioxidausstöße drinstehen und Zeitrahmen bis 2080, kann man auch sich sparen, ist das Papier nicht wert. Also ich rede ganz konkret, wenn wir das ernst nehmen, das Problem, dann wissen wir, wir müssen bis Ende dieses Jahrhunderts die Erwärmung auf maximal 2 Grad Celsius begrenzen. Ich halte an dem Ziel fest, auch wenn zunehmend Klimawissenschaftler sagen, das ist unrealistisch, das schaffen wir nicht. Man muss aus politischen Gründen daran festhalten und alle Maßnahmen danach ausrichten. Und wenn wir dieses 2 Grad Celsius Erwärmungsziel ernst nehmen, heißt, ist der Rest Mathematik. Dann wissen wir, wie viel CO2 wir global noch ausstoßen dürfen in den verbleibenden 87 Jahren dieses Jahrhunderts. Und da die Maßnahmen, um die 2-Grad-Begrenzung zu erreichen, ja nicht erst am Silvesterabend des Jahres 2099 anfangen können, sondern jetzt anfangen müssen, wissen wir auch die Zwischenziele, die wir erreichen müssen in den noch verbleibenden 87 Jahren. Und das wichtigste Zwischenziel ist definiert, darüber gibt es verbal auch einen Konsens, nämlich bis zum Jahre 2050 den globalen Ausstoß von CO2, also Kohlendioxid, um 50% zu reduzieren, global, immer gemessen am Jahr 1990. 50% global heißt für uns Industriestaaten 80%, für die USA sogar 90%. Und wenn man das umrechnet, kann man errechnen, wie viel wir als Person dann noch ausstoßen dürfen. Nämlich 2 Tonnen pro Kopf pro Jahr. Und daraus berechnet sich dann der Energieverbrauch, den wir uns alle noch leisten dürfen. Und wenn wir mit so einer Selbstverpflichtung in Verhandlungen mit China, Indien gehen und sagen, dazu sind wir bereit, wir verpflichten uns auf dieses Zwischenziel 2050, maximale Obergrenze beim Pro-Kopf-Ausstoß von CO2, 2 Tonnen pro Jahr. Und dann der entsprechende maximale Energieverbrauch. Dann käme China mit ans Boot. Wenn man aber nur in diese Verhandlungen geht und sagt, na ihr Chinesen, ihr könnt doch nicht jetzt auch alle ein Auto fahren wollen, das geht doch, müsst ihr doch einsehen, ne? Es ist doch jetzt schon alles versmockt und so. Kann man vergessen. Dann sagen die Chinesen, wer seid ihr denn? Ne? Und die Inder sagen das auch. Ne? Mit welchem Recht kommt ihr denn nach den letzten 200 Jahren mit sowas hin? Das ist der entscheidende Knackpunkt. Also Klimagerechtigkeit im globalen Maßstab, Ressourcengerechtigkeit im globalen Maßstab. Nur wenn wir so einen Ansatz wählen, und da ist Deutschland natürlich, weil auch nach der deutschen Außenpolitik gefragt wurde, nicht Monaco oder Liechtenstein oder irgendein vergleichsweise irrelevanteres Land, allen Liechtensteinern schon vorab eine Entschuldigung im Saal, sondern wir sind die gewichtigste Macht in Europa, ob uns das nun gefällt oder nicht, das sind wir nach allen Daten, ökonomisch, nach der Lage, das Maß unseres Einflusses auch auf die gemeinsame europäische Politik der EU ist das Größte, wir haben den größten Einfluss. Das heißt, wir sind nicht nur verantwortlich für die eigene nationale Außenpolitik, sondern auch wesentlich mitverantwortlich für die Politik, die die EU hier macht bei internationalen Verhandlungen. Und da könnte man sehr konkret zeigen, wie wir uns da schlecht verhalten haben, indem wir zum Beispiel bei der entscheidenden Klimakonferenz in Kopenhagen eine Strategie gefahren sind, wo wir gesagt haben, naja, solange sich die Chinesen und Inder und Brasilianer nicht auch dazu verpflichten, Kohlendioxid-Obergrenzen einzuhalten, machen wir auch nichts. Das war falsch. Ich denke, wir sind in der Verantwortung, hier die Vorleistung zu machen, die dann auch diesen bevölkerungsstarken Großmächten es möglich macht, sich verbindlich zu was zu verpflichten. So könnte man das heißt dann zum Beispiel auch, dass wir China jegliche Unterstützung geben, die wir anbieten können, technologisch und so weiter, in China die Energiewende noch sehr viel stärker und schneller zu schaffen, also sich aus der sklavischen Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle zu befreien. Das ist in unserem Interesse. Das ist natürlich auch im Interesse der vielen Chinesinnen, die heute schon leiden unter dem Smog und der Umweltverschmutzung, aber es ist natürlich auch in unserem Interesse. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht. Und wenn das der Ansatz wäre, auch der amerikanischen Politik, hier die Gemeinsamkeiten der Probleme, der globalen Herausforderungen wirklich ernst zu nehmen und daraus eine gemeinsame Politik mit China zu entwickeln, würde das natürlich auch zu einer Entschärfung einer ganzen Reihe der konkreten Konflikte führen, etwa, ich habe es ja angesprochen, die Inselkonflikte, die jetzt so hochkommen, weil es eben unter anderem diese Interessen gibt an den Gas- und Ölvorräten, die um die Inseln herum vermutet werden oder schon entdeckt worden sind. Das würde ja alles entschärft werden, wenn wir diese Abhängigkeit von den fossilen Energien reduzieren.